NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend. Und unser Thema Vorsorge, Stress und Arzttermine. Ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Ab einem bestimmten Alter könnte man ja locker jede Woche einmal zum Arzt gehen, allein um die empfohlenen Vorsorgetermine alle einzuhalten. Aber ist das alles wirklich so sinnvoll? Muss man alle Möglichkeiten der modernen Medizin ausschöpfen? Oder sollten wir gelassener werden und erstmal abwarten, bevor wir uns gleich ins Wartezimmer setzen? Wie groß sind die Risiken und Nebenwirkungen bei jeder Behandlung? Und wie groß ist auch die Kraft unseres eigenen Körpers, vieles selbst wieder in den Griff zu bekommen, wenn wir ihn nur lassen? Das alles werden wir in der kommenden Stunde mit unseren Experten diskutieren. Vorab hat aber schon meine Kollegin Silvia Buckel auf der Straße gefragt, wie oft gehen Sie eigentlich zum Arzt?
Ich mache gynäkologische Vorsorge, wie es sich gehört. Und auch die allgemeine, also diesen Check-up. Alle 2 Jahre oder so gehe ich mal zum Arzt. Sonst auch nicht, aber dann gehe ich hin. Also wenn man familiär irgendwie belastet ist, muss man Vorsorge machen.
Ich kann mir vorstellen, dass wir auch übervorsichtig sind hier in Deutschland. Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein Gesundheitssystem, in dem das kostenfrei ist. Wir können mit der Chipkarte ja überall hingehen. Ist, glaube ich, nicht immer so angebracht.
Was ich mache, das ist dieses große Blutbild, was ich aber sowieso selbst bezahlen muss. Weil ich denke, dass man auch mal einen Tumormarker setzen lässt, gerade für Darmkrebs. Und das sind natürlich alles Eigenleistungen und sonst eben Hautarzt, Augenarzt.
Für mich ist Darmspiegelung wichtig, dass man das in Abständen von ein paar Jahren wiederholt. Damit man nicht Darmkrebs oder nachher was versäumt. Und das Versäumen, das ist besonders ärgerlich.
Ich finde, heute wird viel übertrieben, dass man gleich zum Arzt geht. Man kann auch selbst erstmal was versuchen und sich mal beobachten und auch selbst was dafür tun.
Ich gehe wenig zum Arzt. Ich habe bislang noch keine Vorsorge gemacht. Das Einzige, was wir versuchen, ist Prophylaxe durch Bewegung, durch Sport, durch Essen, dass man da halt versucht, gesund zu leben. Noch brauchen wir keinen Arzt.
Man sollte nur dann zum Arzt gehen, wenn es auch wirklich notwendig ist und nicht, um sicher zu gehen, jedes Mal, wenn irgendwas ist.
Vielleicht ist Abwarten ja doch die beste Medizin. Unser Thema in der Redezeit, wir wollen auch von Ihnen wissen, wie oft gehen Sie eigentlich zum Arzt? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit, finden Sie das passende Formular. Ich freue mich sehr auf unsere Gäste heute Abend. Zum einen Professor Ingrid Mühlhauser. Sie ist Internistin, Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin am Institut für Pharmazie und Gesundheitswissenschaften der Uni Hamburg und erste Vorsitzende des deutschen Netzwerks Evidenzbasierende Medizin. Also, wenn man das vielleicht übersetzen kann, nachweisorientierte Medizin, Frau Mühlhauser, Evidenz für alle Nichtmediziner.
Ja, schönen guten Abend. Evidenzbasierte Medizin bedeutet, dass man nicht nur aus dem Bauch heraus handelt, sondern tatsächlich die beste wissenschaftliche Beweislage, die aktuelle, berücksichtigt bei den Entscheidungen.
Da kommen wir noch dazu, weil wir wollen ja auch wissen, abwarten und nicht zum Arzt gehen. Kann das vielleicht sogar die bessere Idee sein? Und dann begrüße ich gleich 2 Autoren eines Buches. Das Buch heißt, Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten oft die beste Medizin ist. Jan Schweizer ist Redakteur bei der Zeitressort Wissen und Autor dieses Buches. Schönen Abend auch an Sie.
Guten Abend.
Gehen wir zu schnell zum Arzt?
Einige von uns bestimmt. Das sieht man auch an den Zahlen. Wir sind schon fleißige Arztgänger. Das glaube ich schon, ja.
Und Ihre Co-Autorin und auch Ehefrau ist auch mit dabei, nämlich Frau Dr. Ragnhild Schweizer, Medizinjournalistin. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Guten Abend.
Sie kennen sich ja auch aus eben mit Gesundheitsinformationen für Patienten. Also was mache ich direkt beim Arzt? Wo frage ich danach? Auch dazu kommen wir noch. Sie beschreiben in diesem Buch auch sehr Ihre Rolle als Eltern. Neigt man da als Eltern noch schneller zur Sorge?
Ja, ich muss sagen, also obwohl wir ja Mediziner sind, ist es bei uns auch so gewesen, dass wir zu oft wirklich zu schnell gehandelt haben, gerade wenn es um unsere Kinder ging. Wir hatten da nicht so ein glückliches Händchen und haben halt wirklich immer gedacht, die Kinder konnten, als sie kleiner waren, auch noch nicht so richtig äußern. Und da will man auf Nummer sicher gehen und geht dann lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig. Das ist uns auch so gegangen.
Und Sie schreiben, das war sogar die Initialzündung für dieses Buch, Herr Schweizer.
Ja, leider muss man sagen, das Erlebnis war, dass wir unseren Sohn eines Abends unter der Dusche rufen haben, Namen hören. Er hatte eine Beule an seinem Bauch entdeckt und diese Beule entpuppte sich als Leistenbruch. Und wir waren daran nicht ganz unschuldig, muss man sagen. Wir hatten ihn von einem Arzt zum anderen quasi gejagt und dann auch noch zur Krankengymnastin. Und so kam das dann.
Ihm geht es aber inzwischen wieder gut.
Dem geht es richtig gut, ja.
Also da waren dann keine Risiken, weil auch das ist wieder ein Eingriff, eine Operation. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch eben auch, dass ein Eingriff dann auch wieder ein Risiko birgt.
Absolut. Also der ist operiert worden, der musste operiert werden wegen dieses Leistenbruches. Hätte er wahrscheinlich irgendwann auf jeden Fall müssen. Das ist so eine Schwäche in der Bauchwand. Aber wer weiß wann, ja, vielleicht auch als Erwachsener erst. Aber diese Arztbesuche und diese Krankengymnastikbesuche, die haben dazu geführt, dass er operiert werden musste. Und das ist immer ein Risiko, gerade für ein Kind. Mit einer Narkose will man ja nicht unbedingt seinem Kind zumuten.
Unser Thema in der Redezeit heute, Vorsorge, Stress und Arzttermine, ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Rufen Sie uns an. Warten Sie lieber ab oder machen Sie doch schnell einen Termin aus beim nächsten Arzt, wenn es zwickt. 08000 44 1777 ist unsere Telefonnummer. Nochmal 08000 44 1777 oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Statistisch gesehen suchen Deutsche 17 Mal pro Jahr einen Arzt auf. Also da ist alles dabei. Zahnarzt, Internist, HNO-Arzt. Man muss jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, da sind natürlich auch chronisch Kranke dabei, Frau Mühlhäuser.
Ja, das ist wichtig, das zu unterscheiden. Also wenn es um Vorsorge geht, Früherkennung, werden ja gesunde, beschwerdefreie Menschen untersucht. Also das ist ja dann nicht so, dass ich jetzt Beschwerden habe, ein Problem habe und deshalb zum Arzt gehe, sondern es wird bei gesunden, beschwerdefreien Menschen untersucht und da muss man noch ganz besonders vorsichtig sein, denn gesünder als gesund kann man eigentlich nicht werden. Und es ist tatsächlich so, dass mit diesen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, mit den meisten von diesen Untersuchungen haben auch einzelne Leute tatsächlich einen Nutzen, aber meistens ist es so, dass auch sehr viel mehr Leute einen Schaden haben dadurch und die überwiegende Mehrheit der Menschen, die an solchen Untersuchungen teilnimmt, hat weder einen Nutzen noch einen Schaden. Also es ist, für die ist es völlig sinnlos eigentlich im Nachhinein. Für den Einzelfall kann man das dann allerdings nicht feststellen, für wen es nun tatsächlich einen Nutzen hatte und für wen nicht.
Und ist nicht genau das der Punkt, an dem wir auch mit ansetzen wollen? Weil ich könnte ja der Einzelfall sein.
Ja, theoretisch schon, aber das können Sie nicht wissen, können Sie nicht feststellen. Und es ist praktisch unmöglich, das festzustellen. Also normalerweise, ja, natürlich wird es irgendwelche Extremfälle geben, wo man auch sagen kann, ja, genau deshalb, weil ich jetzt da früher gewesen bin. Aber es ist eben oft so, dass durch diese Früherkennungsuntersuchung, gerade wenn es um Krebsfrüherkennungsuntersuchungen geht, immer auch Tumore oder etwas gefunden wird, was aussieht wie ein Tumor, was sich aber niemals bemerkbar gemacht hätte. Also man hätte es niemals als Krankheit erlebt. Ja, es wird da ein Befund erstellt und oft auch dann eine Krebsdiagnose. Und wenn man da aber nicht teilgenommen hätte, dann hätte man diese Diagnose nicht bekommen. Ja, man hätte diese Krankheit gar nicht bekommen. Das kann man aber im Einzelfall nicht feststellen. Im Gegenteil, also wenn man eine sogenannte Überdiagnose hat, die dann auch zu einer unnötigen Therapie letztlich führt, dann ist man ja geheilt. Also soweit man die Therapie gut übersteht, erscheint man geheilt, aber in Wirklichkeit ist man ja gar nicht krank gewesen. Das sind dann noch die größten Therapieerfolge. Irrtümlicherweise.
Und letzten Endes, als Patient ist man dann froh. Also vermutlich hat jeder auch schon eine Vorsorgeuntersuchung mitgemacht. Vielleicht ist es noch am verbreitetsten, wenn es um Hautkrebs geht, dass man da ein Screening macht. Und klar, als Patient, wenn dann gecheckt wird und vielleicht sogar auch kleinoperativ ein Fleck entfernt wird und man bekommt dann gesagt, war doch nichts, ist man ja erleichtert.
Ja, da ist man natürlich erleichtert. Frau Mühlhäuser hat es ja gerade richtig gesagt, ne? Aber man weiß halt in dem Moment eigentlich nicht, war man denn überhaupt jemals krank? Und ich finde, wir sollten aber da gleich mal ein bisschen einschreiten und dieses Wort Vorsorge so ein bisschen vorsichtiger benutzen, denn eine Vorsorge ist eine Krebsfrüherkennung meistens nicht. Also Vorsorge bedeutet ja, dass man eine Krankheit vermeidet und bei der Krebsfrüherkennung geht es darum, eine Krankheit früh zu erkennen. Also allein damit wird schon so ein bisschen Schindluder getrieben und das zeigt auch schon, welcher Enthusiasmus hinter diesen Früherkennungsuntersuchung steckt da. Also das klingt ja auch so wahnsinnig einleuchtend und nach so einem ganz tollen Prinzip in der Medizin, etwas so früh zu entdecken und vorzusorgen, dass man das sehr, sehr gut behandeln kann. Aber das ist leider nicht so, wie es halt oft in der Medizin ist. Es ist halt oft nicht so einfach, wie man es gerne haben möchte.
Und auch da, Frau Schweizer, haben Sie ja eigene Erfahrungen gemacht. Sie sind ja auch Medizinerin und trotzdem, wenn Sie Ihren Fall auch in dem Buch schildern, wenn es um Brustkrebsvorsorge geht, Sie waren auch mehrfach da, bis Sie dann irgendwann überlegt haben und festgestellt haben, ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal wieder.
Ja, genau. Also mein Problem war einfach auch, dass ich mich nicht getraut habe, nachzufragen. Es war dann so die typische hektische Situation beim Arzt und man hat dann auch irgendwie Sorge im Kopf und möchte einfach nur hören, es ist alles gut und fragt dann auch nicht nach, warum muss ich denn jetzt nach einem Jahr nochmal wiederkommen? Habe ich denn wirklich ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs oder nicht? Und das ist das Problem, was viele Patienten, glaube ich, haben, dass sie sich nicht trauen, nach Nutzen und Risiken zu fragen. Und gerade bei der Früherkennung und bei der Vorsorge ist das eben ganz wichtig, dass man diese Frage stellt, weil eben auch wirklich gesunde Menschen zu Krebspatienten werden können durch diese Früherkennungsuntersuchungen. Und da müssten die Leute sich einfach mehr trauen. Ich selber konnte es auch nicht. Ich habe es dann irgendwann gemacht, aber da war ich auch schon dreimal da gewesen. Also das ist was man wirklich immer sagen muss, nachfragen, nachhaken und nach Nutzen und Risiken fragen.
Und in Ihrem Fall war es ja auch so, also vieles an Vorsorge oder Früherkennung zahlen ja nun auch Krankenkassen und über Sinn oder Unsinn werden wir sicherlich auch noch diskutieren. In Ihrem Fall war es ja auch so, dass Sie sogar selbst bezahlen mussten. Das ist im Normalfall vielleicht sogar auch ein Indikator dafür, dass es nicht unbedingt notwendig war aus medizinischer Sicht.
Ja, genau. Also gerade das ist auch der Punkt. Also bei mir war es, vielleicht sage ich das ganz kurz, ich hatte einen Tastbefund in der Brust und musste sozusagen auf Anraten meines Frauenarztes das nochmal abklären lassen. Und trotzdem musste ich diese erste Mammographie, die ich hatte, selber bezahlen. Und ich habe halt eigentlich gedacht, das ist ja ein Befund, der abgeklärt werden muss, müsste doch eigentlich die Krankenkasse übernehmen. Habe aber das nicht nachgefragt. Ich bin aus der Untersuchung raus, war nur glücklich, dass nichts ist, bin nach Hause und habe dann die Rechnung bekommen und bezahlt. Mhm. Und gerade bei IGEL-Leistungen, also bei den individuellen Gesundheitsleistungen, die wir selber zahlen, ist es ganz wichtig, dass man sich aufklären lässt und nach Nutzen fragt und nach Studien fragt, die den Nutzen belegen. Mhm. Ganz wichtig.
Gerade auch noch so ein paar Fragen, die man sich vielleicht auch zurechtlegen kann, die man vielleicht sogar auch im Wartezimmer nochmal lesen sollte, haben Sie in Ihrem Buch ja auch zusammengefasst. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ich freue mich aber, dass wir den ersten Hörer in der Leitung haben, nämlich Wilhelm Strübig aus Göttingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Strübig lese ich jetzt, da war ein Tippfehler, entschuldigen Sie.
Nein, hört sich richtig an.
Gehen Sie oft zum Arzt, Herr Strübig?
Ich habe das Glück, dass ich relativ gesund bin. Also so gesehen nein.
Da freuen wir uns mit Ihnen. Aber Sie könnten ja trotzdem gehen, um eben Vorsorgeuntersuchungen zu machen oder nach was zu suchen.
Das stimmt. Meine Partnerin würde das, glaube ich, auch gerne sehen, wenn ich da ein bisschen mehr machen würde. Da sind vielleicht Männer ein bisschen, nicht sag mal, phlegmatischer.
Ist auch ein interessant. Darf ich Sie an der Stelle schon gleich, behalten Sie Ihr Wort, vergessen Sie nicht, was Sie eigentlich sagen wollten. Ja. Aber gerade Männer, Frauen, Frau Mühlhauser, das hört man ja öfter, dass Frauen auch mehr beim Arzt sich vielleicht auch dann auch öffnen oder noch mehr beschreiben, wo es ihnen nicht gut geht.
Frauen gehen ja auch eher in die Kirche. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt unbedingt immer ein positives Zeichen ist. Ja, ich finde, in jedem Fall sollte man sich überlegen, was man macht und warum man es macht und sollte sich erkundigen, was ist der mögliche Nutzen und der Schaden von diesen Untersuchungen, egal ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist.
Aber Herr Schweizer, bei Ihren Recherchen sind Sie auch darauf gestoßen, dass Männer per se schon mal eher ungern zum Arzt gehen.
Ja, da sind wir auch drauf gestoßen. Das ist auch eine bekannte Tatsache und kenne ich natürlich auch von mir selber. Ich gehe jetzt auch nicht so unbedingt so gerne zum Arzt und das hat mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich mal genutzt, ja.
Herr Strübig, jetzt sind Sie aber wieder dran.
Vielen Dank.
Also Sie hören dann auf sich selbst oder wie stellen Sie fest, es geht mir gut oder es geht mir nicht gut?
Ja, die Formulierung, ich achte auf mich selber, ist vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl für sich selber haben. Also, dass man einfach so merkt, so was passiert mit einem, so wie jetzt zum Beispiel, dass ich aufgeregt bin, weil ich jetzt anrufe, auf dem Sender bin, dass ich das einfach wahrnehme.
Das ist normal, dagegen bitte keine Medizin nehmen.
Dankeschön.
Also Sie würden auch sagen, abwarten kann die bessere Medizin sein.
Ja, wobei mich der Anruf eigentlich eher motiviert hatte, weil ich gehört habe, dass die evidenzbasierte Medizin als Stichwort gefallen war von Ihrem weiblichen Gast.
Frau Professor Mühlhauser, genau.
Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es so, also formuliert, der Arzt soll nach dem, was momentan Stand der Technik ist, behandeln.
Und ja.
Erstens dachte ich zum einen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, wobei natürlich klar ist, Ärzte müssen sich nicht fortbilden. Der andere Aspekt war gewesen, der Stand der Technik ist immer jeweils der Stand der Technik seiner Zeit. Und ob das dann unbedingt immer die richtige Behandlungsmethode ist, das ist wieder die andere Frage.
Ja, das ist sehr richtig, was Sie sagen. Aber man kann sich ja zumindest bemühen, den möglichst aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis zu berücksichtigen. Unsere Wissenswelt entwickelt sich ja enorm schnell und das Wissen wird immer mehr und die guten Dinge, die sich entwickeln, werden immer mehr und auch das soll ja dem Patienten unmittelbar zunutze kommen und deshalb muss selbstverständlich der Arzt in der Lage sein, wissenschaftliche Quellen auch selber zu analysieren und den aktuellen Wissensstand sich zu erschließen und auch anzuwenden, zusammen mit dem Patienten. Also evidenzbasierte Medizin bedeutet nicht nur, dass man sich auf den aktuellen Wissensstand bezieht, sondern auch, dass man die Patienten mit einbezieht in die Entscheidungen, dass man also gemeinsam mit dem Patienten das beste Verfahren auswählt. Dazu ist es notwendig, dass entsprechende Informationen dann auch zur Verfügung gestellt werden, dass man den Patienten also auch erklären kann, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Es gibt ja meistens auch unterschiedliche, mehrere Möglichkeiten, wenn man ein Gesundheitsproblem hat oder eine Krankheit hat. Und dann auch zu erklären, welchen Nutzen und welchen Schaden haben die verschiedenen Behandlungswege. Und dazu braucht man entsprechende gute Informationen. Das ist selten verfügbar heute. Das wäre evidenzbasierte Medizin.
Das ist das, wo wir hinwollen. Herr Ströbig, vielen Dank für Ihren Anruf.
Darf ich Ihnen noch etwas ergänzen?
Ja.
Und zwar ein Beispiel, was aus meinem Lebensbereich mich selber sehr beeindruckt hat. Also das, was die Frau Professorin beschrieben hat, ist tatsächlich diese Technik, die momentan gerade das Wissen darstellt, das optimal einzusetzen, ist das eine. Aber das andere, was ich meine, ist auch so, den gesunden Menschenverstand und eine gewisse Skepsis walten zu lassen, ob all das, was sozusagen üblicherweise gemacht wird, auch notwendig ist. Mhm. Ich hatte kurz nach der Jahrtausendwende hatte ich eine Schilddrüsenüberfunktion gehabt. Diese Schilddrüsenüberfunktion wäre üblicherweise mit einer OP verbunden gewesen. Man hätte einfach Gewebe weggenommen, dass also die Schilddrüse kleiner ist und einfach dann da weniger Material, weniger von den Hormonen produziert, die dann nachher diese Schilddrüsenüberfunktion dann letztlich bewirkt haben. Ich habe ein Mittel bekommen, das also diese Schilddrüsenfunktion runtergeregelt hat. Dadurch, dass die Abstände der Vorstellung etwas mehrwöchig waren, hat also dieses Medikament recht früh gewirkt. Ich habe es gemerkt, weil ich einfach jeden Tag Puls und Temperatur gemessen habe. Mhm. So, dann war ich beim Arzt gewesen. Der hatte danach gesagt, ja okay, dann geben wir das Gegenmittel, dass also die Schilddrüse wieder angekurbelt wird. So. Das war eigentlich so alles im Vorfeld dessen, dass irgendwann mal eine OP angedacht war mit dem Risiko, dass Stimmlippenblähung eventuell passieren könnte. Mhm. Ich habe zum Glück, dass ich hier in Göttingen eine Bibliothek habe, bin da reingegangen und habe dann da von einem Herrn Pfannenstiel ein kleines Büchlein gelesen, wo er sagte, Vorsicht, das kann zu Schaukeltherapie führen, dass ein Internist danach immer höher dosiert das eine und wenn es nicht reicht, höher dosiert das andere. Dann dachte ich mir, okay, ist ja nicht Sinn der Sache. Eine OP möchte ich jetzt eigentlich auch nicht haben. Ich habe Puls und Temperatur als Parameter, die mir eigentlich sehr genau zeigen, wo mein Körper sich jetzt gerade befindet. Dann habe ich einfach mir gedacht, ich dosiere das einfach, wenn die Abstände so groß sind, einfach selbstständig runter. Hat zwar nicht so ganz begeistert, habe ich auch auf diese Art und Weise dann geschafft, über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren die Medikamente runterzufahren bis auf Krümelchen. Die habe ich dann wirklich sehr klein dosiert.
Ja.
Und ich habe die Sache ausgestanden, ohne OP, ohne alles.
Mhm. Sie haben es also selber in den Griff bekommen. Herr Ströbig, danke jetzt auch noch für diese Geschichte. Bleiben Sie gesund. Wir haben gerade schon gehört, ja auch in den Eingangsstatements, der Körper ist ja selber auch sehr stark. Und einiges möchte er, oder am liebsten möchte er, glaube ich, alles selber regulieren. Und gerade wenn wir jetzt so eine Geschichte hören, wäre dann eine Operation wohl nicht die beste Wahl gewesen.
Ja, das Beispiel, was Herr Ströbig jetzt erzählt hat, das ist ja ein ganz typisches Beispiel jetzt. Also es hat offensichtlich Beschwerden gehabt. Es ist eine Diagnose gestellt worden oder die war vielleicht auch jetzt nicht sicher. Und dann wäre es eben jetzt die Aufgabe, aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu eruieren, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und welche Vor- und Nachteile das hat. Wobei bei dem Vergleich der Behandlungsmöglichkeiten immer auch die Möglichkeit des Abwartens mit berücksichtigt werden sollte. Also was passiert, wenn ich jetzt erstmal zuwarte und nicht weder eine Operation mache, noch eine medikamentöse Behandlung? Genau das ist es eigentlich, was tatsächlich mit dem Patienten dann besprochen werden sollte. Das Problem ist, dass die Ärzte das oft selber auch nicht richtig wissen. Ja? Sie können auch nicht diese Daten präsentieren. Einerseits, weil sie die wissenschaftlichen Daten nicht kennen. Sie können sie nicht lesen, nicht richtig, die wissenschaftlichen Publikationen, und sie haben die Informationen nicht so aufbereitet, dass sie für den Patienten auch nutzbar sind. Also das sind Dinge, die wirklich auch weiterentwickelt werden müssen zum Nutzen und für eine bessere Versorgung der Patienten.
Das Thema in der Redezeit heute: Vorsorge, Stress und Arzttermine. Ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Rufen Sie an, sind Sie eher geduldig oder gehen Sie schnell auch mal zum Arzt, um Dinge abklären zu lassen? 0800 44 1777. Nochmal die Telefonnummer kostenfrei: 0800 44 1777, oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Wir haben jetzt den nächsten Anrufer in der Leitung aus Göttingen diesmal. Edgar Krone, guten Abend.
Guten Abend, Frau Langhammer. Ganz kurz, ich will mich etwas kürzer fassen als eben bei Ihrem Kollegen. Zwei Dinge. Einmal klang vor ein paar Minuten an in der Sendung Angst auf Seiten des Patienten, den Arzt zu fragen, nachzuhaken. Auch wenn die mit ihrem, das ist ja eine Kunstsprache, dieses Medizinerlatein, da nützt auch das große Latinum nichts, ne? Das ist eine reine Kunstsprache. Und die sind unfähig, die ist jetzt eine Verallgemeinerung, sehr viele sind unfähig, dem Arzt das im verständlichen Deutsch zu erklären, das ist die eine Sache. Und dann trauen sich die Leute nicht zu fragen. Ja, das ist der zu große Respekt vor dem Ärztestand. Mhm. Ich sage zu großer Respekt. Und ich habe auch mal im Gespräch mit Ärzten gesagt, ich gehöre nicht zu den Patienten mit diesem deutschen Untertanengeist. Ne? Und wenn ich sie frage, dann bitte ich eine Antwort. So, ich war vor 14 Jahren, in klinischer Behandlung im Zusammenhang mit Suchtkrankheit. Mhm. Ich bin also jetzt zurzeit erfreulicherweise immer noch trockener Alkoholiker. Das kann ja morgen schon anders sein. Aber so, da hat man mich vollgepumpt mit Psychopharmaka. Und ich lese mir dann, ich war damals nicht in der Lage, das jetzt zu kontrollieren, Beipackzettel zu lesen und so weiter. Aber als ich dann zu Hause war wieder, so, habe mir das alles angeguckt, wollte das mit der Ärztin durchsprechen. Und sie meinte, ja, sie kriegen das weiter, was sie in der Klinik bekommen haben. Und da habe ich gesagt, wollen wir nicht mal versuchen, wie es wäre mit etwas weniger oder ein Medikament wegen der gegenseitigen Verträglichkeit und so weiter. Mhm. Nein, sie machen das jetzt so und so. Gut, dann habe ich das eine Zeit lang gemacht, bin rumgelaufen wie ein Traumtänzer, als ob ich betrunken wäre, bin mit dem Bus in die Stadt gefahren, Auto konnte ich gar nicht fahren, bin dann wieder zurück, weil ich, es war mir zu laut, zu hektisch alles und so weiter. Mhm. Dann habe ich mit meiner Apothekerin darüber gesprochen, ältere Dame, sehr verständnisvoll, und sagt, Herr Krone, das ist nun mal verschrieben und die Ärzte wissen ja wohl besser. Und da habe ich dann gesagt, so, und das sage ich jetzt auch, ich war jahrzehntelang Versicherungskaufmann in einem nicht ganz kleinen Laden. Ne?
Herr Krone, und jetzt werden Sie aber auch ein bisschen ausschweifend.
Das ist richtig. Ja, ich bin darauf angewiesen, hin und wieder. Ja, das ist eine Folge auch der Dinge. So, das ist ein anderes Thema.
Sie haben es geschafft, dass Sie sich dann informiert. Genau, Sie haben sich aber informiert.
Dinge ansprechen und auch eigenen Weg gehen. Ich wollte nur noch sagen, ich selber habe dann die Medikamente ganz behutsam auf lange Dauer herabgesetzt und es geht mir hervorragend. Ja?
Das ist doch schon mal das Erfreuliche.
Ich habe klar und deutlich, beiden gesagt, und jetzt bin ich fertig, dass Apothekerin und Ärztin sind immer noch meine Ärztin, Apothekerin. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich sehr wohl weiß, dass Ärzte und Apotheker, nicht alle, noch andere Interessen haben als nur das Wohl des Patienten. Das war ja wohl deutlich genug. Das ist auch meiner Meinung nach wie vor. Ich danke Ihnen.
Herr Krone, wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Da war nämlich auch wirklich ja viel dabei, über das wir auch noch sprechen wollen, unbedingt in dieser Sendung. Nämlich unter anderem auch als Patient ist es nicht so wie beim, ich sage jetzt mal, bei der Autowerkstatt. Da bringe ich mein Auto hin, der soll das richten, ich zahle es und dann nehme ich es wieder mit, damit ich möchte mich nicht weiter beschäftigen. Sondern als Patient hat man auch eine Mitverpflichtung. Herr Schweizer, was haben Sie bei Ihren Recherchen rausgefunden? Sind wir als Patienten auch mit Schuld, weil wir uns auch ein bisschen wie in der Autowerkstatt fühlen? So hinfahren, was bekommen und wieder zurückfahren.
Ja, klar, sind wir als Patienten auch schuld, wenn man das so sagen kann. Es ist aber auch, wie es der Hörer gerade gesagt hat, nicht so ganz einfach. Er gehörte sicher zur mutigeren Sorte und hat seinem Arzt die richtigen Fragen gestellt, überhaupt Fragen gestellt. Das schafft nicht jeder. Also selbst wir als Mediziner und einigermaßen Fachkundige tun das oft nicht, haben das zu selten getan, aber es ist wirklich ganz wichtig, wenn man im Sprechzimmer sitzt, Fragen zu stellen, kritisch zu sein und nicht alles mit sich machen zu lassen. Denn vieles, was getan wird, was der Arzt dann tut, das hat keinen Nutzen. Und wenn etwas keinen Nutzen hat, dann kann es eigentlich nur einen potenziellen Schaden haben, wie jede medizinische Methode, jedes medizinische Verfahren hat einen potenziellen Schaden. Und den riskiert man einfach, wenn einem irgendetwas aufgeschwatzt wird. Deswegen nachfragen, kritisch sein, dazu hat man das Recht.
Und vielleicht auch nicht gleich bei dem ersten Termin dann ja zu Behandlungen sagen, wenn man noch gar nicht richtig verstanden hat. Ich habe größtes Verständnis. Jeder Patient befindet sich in einer Ausnahmesituation. Wenn man wirklich einen Befund bekommt, ist es vielleicht erstmal ein Schock, Frau Schweizer? Oder zumindest eine Ausnahmesituation und es ist völlig gerechtfertigt zu sagen, erklären Sie es mir nochmal oder man schreibt es sich auf. Ich habe mir noch nie was aufgeschrieben am Arzt. Zweimal habe ich mir schon gedacht, ich hätte mitschreiben sollen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch bevor man zum Arzt geht, sich schon mal Fragen aufzuschreiben, denn man hat ganz wenig Zeit nur im Sprechzimmer. Das kennen wir ja alle. Man sitzt also im Durchschnitt, glaube ich, 8 Minuten beim Arzt und dass man da vorher sich, bevor man zum Arzt geht, schon mal Gedanken macht, was ist wichtig, was möchte ich fragen, was möchte ich wissen und was für Beschwerden habe ich, vielleicht was nehme ich auch für Medikamente jetzt schon und so und dass man sich einfach schon vorbereitet. Und wenn man beim Arzt ist, ist es wirklich so, wir haben alle ein Recht darauf, aufgeklärt zu werden. Und auch wenn der Arzt Eile hat, das Wartezimmer voll ist, man hat das Recht dazu, man kann nachfragen und das sollte man auch auf jeden Fall tun.
In dieser Redezeit sprechen wir über Vorsorgestress und Arzttermine und fragen auch, ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Rufen Sie an 0800 44 1777, nochmal die Telefonnummer 0800 44 1777, oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Und uns hat eine Mail erreicht von Uwe Klock. Er sagt, abwarten, bevor man zum Arzt geht, ist eine sinnvolle Maßnahme. Wer seinen Körper mit all seinen Symptomen über Jahre oder gar Jahrzehnte gut beobachtet, ihn gut kennt, kann so einen Transfer zu seinen Symptomen leisten und diese genauer einschätzen und bewerten. Wir alle tragen einen persönlichen inneren Arzt in uns, der uns gute Dienste leisten kann und genau weiß, wie man eine jahrelange gute Krankenbeobachtung betreibt, was uns gut tut und was nicht. Aber es gibt ja viele Menschen, Frau Professor Mühlhauser, sind auch Internistinnen, die dieses jahrelange Beobachten eben nicht machen und dann zum Arzt gehen und eine Lösung erwarten. Sie haben vorher schon gesagt, es ist manchmal auch schwierig, an genug Informationen zu kommen. Nun haben wir alle das große, wundervolle Internet. Wenn man da seinen Befund oder seine Beschwerden eingibt, dann kommen da ja 1000 Lösungen. Ist denn Internet wirklich ein guter Weg, um sich zu informieren?
Ja, nur wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ja, wenn man eine gewisse kritische Gesundheitskompetenz hat, wenn man weiß, wie man Informationen bewerten kann und wie man das einordnen kann. Aber ehrlich gesagt, die wenigsten Bürger und Bürgerinnen können das. Ja, also wir haben das ja auch nicht gelernt. Ja, es wird auch nicht gelehrt. Also ich sehe das mit großer Besorgnis, was da alles so verstanden wird oder missverstanden wird. Natürlich, es gibt auch sehr vertrauenswürdige Informationen im Internet. Also wir haben in Deutschland das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG. Das hat ein eigenes Ressort, www.gesundheitsinformation.de. Da findet man unabhängige, wissenschaftsbasierte Informationen. Und dieses Ressort soll auch weiter ausgebaut werden, jetzt zu einer einer nationalen Gesundheitsplattform. Und es ist zu hoffen, dass es dann auch mehr gute Informationen gibt. Also man muss wissen, wo findet man welche Informationen und wie vertrauenswürdig sind diese Informationen.
Und wenn wir gleich nochmal auf den Titel ja auch kommen, ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Vielleicht da auch nochmal eine Eingrenzung. Also wo würden Sie als Internistin sagen, da kann man nochmal zuwarten, das ist nichts Lebensbedrohliches, vielleicht ist das unangenehm, weil man sich mit, weiß ich nicht, Blähungen herumschlägt oder mit leichtem Kopfschmerz. Aber ab wann müsste man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen?
Naja, wenn es akute, dramatische Krankheitszustände sind, ja, wenn ich extrem hohes Fieber bekomme, wenn ich eine offene Wunde habe oder wenn ich bewusstlos werde, ja, das sind klassische Beschwerden, oder wenn ich plötzlich einen extrem starken Druck auf der Brust habe, da wäre ein Hinweis für einen Herzinfarkt. Das sind klassische Beschwerden, wo ich selbstverständlich einen Arzt aufsuchen sollte. Aber das, was uns ja im täglichen Leben immer wieder beschwert, das sind ja die üblichen Schnupfen, Husten, Bauchzwicken, Knieschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Das sind alles Dinge, die üblicherweise auch von alleine wieder verschwinden. Ja, man muss nur die Geduld haben, erstmal ein bisschen zuzuwarten, und man wird sehen, wie schnell das funktioniert. Was natürlich dann oft passiert ist, dass man sofort zum Doktor geht, und der Doktor fühlt sich dann auch unter Druck und der muss irgendwas machen, und natürlich die Ärzte sind auch in der Versuchung, dann auch sozusagen ihre Kassen auch noch mitzufüllen, und dann werden irgendwelche Infusionsbehandlungen durchgeführt, nicht? Dann muss man jeden zweiten Tag zur Infusion in die Arztpraxis, und irgendwann sind die Beschwerden dann auch weg, ja? Aber das heißt natürlich nicht, dass das durch diese Behandlung jetzt verschwunden ist, dieses Problem. Es kann auch trotz dieser Behandlung verschwunden sein. Also vielleicht wäre es sogar viel schneller verschwunden, wenn ich da nicht hingegangen wäre und diese Infusionsbehandlung gemacht hätte. Also im Einzelfall lässt sich das dann auch wieder nicht sagen, ob diese Behandlung wirklich von Nutzen war oder ob man trotz der Behandlung wieder gesund geworden ist.
Das Thema der Redezeit: ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Sie können immer noch anrufen, 08000 441777. Und jetzt haben wir Elisabeth Fischbeck am Telefon aus Rinteln. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Meine Frage ist, zu Beginn der Sendung wurde die Statistik erwähnt, die Häufigkeit, mit der die Deutschen zum Arzt gehen. Ich würde gerne wissen, was fließt in diese Statistik ein? Fließt auch der Gang, um ein neues Rezept für mein Medikament zu bekommen? Fließt das mit in die Statistik ein? Und wie sieht diese Statistik aus im Hinblick auf den Vergleich mit anderen Ländern? Da wird ja dann auch in der Presse oft erwähnt, in einem anderen Land gehen die Menschen halt nur so und so zum Arzt, und in Deutschland ist das so häufig. Mhm. Wie ist das vergleichbar?
Da hat haben die Schweizers für ihr Buch ganz genau nachrecherchiert, und Herr Schweizer hat, glaube ich, die Zahlen jetzt für Sie schon im Einzelnen vor sich liegen.
Ja, das sind natürlich Millionen, also etwa 75 Millionen Menschen gehen zu mindestens einem niedergelassenen Mediziner im Jahr. Ne? Also da bezieht sich auch das Jahr 2013, glaube ich. Also es sind schon sehr viele, aber Sie haben natürlich recht, da sind auch viele dabei, die nur mal eben ein Rezept abholen, also quasi ihre Krankenkassenkarte mal einmal einlesen lassen, Rezepten mitnehmen. Da sind natürlich auch viele dabei, die sich krankschreiben lassen müssen, weil ihr Arbeitgeber das verlangt. Aber es sind eben auch viele dabei, die da eigentlich nicht hin müssten, weil sie diese eben von Frau Mühlenhauser beschriebenen Beschwerden haben, von denen sie eigentlich, wenn sie drüber nachdenken, wissen, dass die auch irgendwann, und zwar in nicht allzu langer Zeit, von alleine verschwinden. Die sind natürlich auch in diesen mehr als 70 Millionen dabei.
Also mich hat wirklich interessiert, ob der Gang, um meine Tabletten da neu verschreiben zu lassen, ich nehme ein Schilddrüsenhormon, was ich also ständig verschrieben bekomme, und wenn das als Arztbesuch auch noch in die Statistik einfließt, ja, ich weiß nicht, ob das so richtig ist.
Mhm. Ihre zweite Frage war ja auch der internationale Vergleich. Habe ich auch Zahlen gelesen, in Deutschland fühlen sich 65% fit und im weitesten Sinne gesund, in den USA sind es 90%, aber da gibt man noch viel, viel mehr Geld auch aus für gesundheitliche Vorsorge oder vielleicht auch für Ernährungsergänzungspräparate. Und per se, korrigieren Sie mich, Herr Schweizer, ist es so, dass in ärmeren Ländern die Leute oder auch generell generell wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen auch seltener zum Arzt gehen?
Das ist sicher so, nur das ist immer ein bisschen schwer vergleichbar, weil die Gesundheitssysteme so unglaublich unterschiedlich sind. So ein Gesundheitssystem, wie wir es hier in Deutschland haben, mit dieser quasi, ich nenne sie mal Flatrate, also ich habe eine Karte, mit der ich im Monat oder im Jahr so oft zum Arzt gehen will, kann, wie ich will, das gibt es natürlich nicht in jedem Gesundheitssystem, wenn Sie gerade die USA ansprechen. Ne? Fragen Sie mal einen Amerikaner, der nach Deutschland kommt und das deutsche Gesundheitssystem in Anspruch nehmen kann, der jubelt. Ja? Also der wird wahrscheinlich eine Woche lang oder einen Monat lang nichts anderes tun, als nur zum Arzt zu gehen, weil das so toll ist. In den USA ist das nicht so. Da muss man für jeden Arztbesuch bezahlen. Da muss man für jedes Medikament bezahlen. Das ist in Deutschland anders. Deswegen ist es schwer, diese Gesundheitssysteme so miteinander zu vergleichen. Gerade auch mit Ländern, die nicht so gut gestellt sind wie wir und die ein ganz anderes Gesundheitssystem haben.
Frau Mühlhauser.
Man muss aber natürlich schon auch nochmal hinzufügen, dass auch in Deutschland sehr viel mehr behandelt und diagnostiziert wird. Jetzt ganz unabhängig von diesen Systemen. Also zum Beispiel gibt es ja wenige Länder in der Welt, wo so viele Menschen unnötigerweise Schilddrüsenhormone nehmen. Und es gibt ja wenige Länder, wo so viele Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen gemacht werden. Gerade bei den Frauenärzten zum Beispiel. Also dieser jährliche Abstrich zum Beispiel, das gibt es ja nirgendwo. Das ist nur in Deutschland ab dem 20. Lebensjahr ohne Altersbegrenzung. Das gibt es woanders nicht. In anderen Ländern wird zum Beispiel erst ab 30 Jahren damit begonnen, nur alle 5 Jahre und dann mit 60 ist Schluss. Und die Leute haben weniger Todesfälle an Gebärmutterhalskrebs. Also hier wird schon extrem viel untersucht, zum Beispiel Hautkrebs-Screening. Ja, das gibt es in keinem anderen Land. Nur in Deutschland, da wird unheimlich viel an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen gemacht. Für das Hautkrebs-Screening gibt es keinen nachgewiesenen Nutzen. Deshalb haben die amerikanischen Behörden ausdrücklich auch davon abgeraten, dieses Hautkrebs-Screening zu machen, erst kürzlich wieder. Also da bei uns wird hier schon sehr viel untersucht. Und natürlich, je mehr man untersucht, umso mehr findet man auch. Ja, ich finde alle möglichen Befunde, die dann wieder weiter abgeklärt werden müssen. Und es werden eine Unmenge an unnötigen auch Behandlungen durchgeführt.
Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der auch wieder den Kostenpunkt trifft. Wir kommen zu den IGEL-Leistungen, also die individuelle Gesundheitsleistung. Etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr zahlen die deutschen Patienten da selbst auch dazu. Nun könnte man ja meinen, dass alles, was wirklich notwendig ist für meine Gesundheit, zahlt meine Krankenkasse. Also vielleicht noch mal ganz kurz erklärt, Herr Schweizer, IGEL, individuelle Gesundheitsleistung, wie sinnvoll kann das dann sein?
Also die Faustregel haben Sie gerade genannt. All das, was die gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlt, hat meistens auch keinen nachgewiesenen Nutzen. Und diese IGEL-Leistung bezahlen wir alle immer selber. Die haben so einen ganz tollen Namen, IGEL, ne? Klingt niedlich. Und dann noch, wenn man es ausgesprochen hat, individuelle Gesundheitsleistung. Also wer will nicht individuell behandelt werden? Und da gibt es dann auch unter diesen IGEL wirklich ganz tolle Namen, Thrombose-Check zum Beispiel. Also warum sollte man nicht mal eben einen Thrombose-Check machen lassen? Ja? Kostet aber Geld und hat keinen Nutzen. Ne? Und das kann man sich eigentlich für die allermeisten IGEL-Leistungen merken. Die haben keinen Nutzen. Man bezahlt Geld für etwas, das nichts bringt, womöglich sogar schadet. Und wenn man sich da nochmal informieren möchte, wir waren gerade bei der Internetrecherche, dann kann man das sehr gut tun auf der Internetseite www.igel-monitor.de. Das ist eine Internetseite von Experten der Krankenkassen, die sich mit genau diesen IGEL-Leistungen mal beschäftigt haben und geguckt haben, welche Studienlage gibt es, welche Evidenz gibt es denn zu den einzelnen Leistungen. Und das fällt sehr, sehr mager aus.
Nun haben wir ja versucht, für diese Sendung heute auch praktizierende Ärzte einzuladen mit Praxis. Das war gar nicht so einfach. Wir haben uns umgehört. Ich kann nur zitieren, da hieß es immer, ich sage meinen Patienten auch erstmal abwarten und locker bleiben und dann erstmal schauen. Woher kommen dann aber diese immensen Zahlen und auch diese, in die Tüte gesprochen, Fehlberatung, von der Sie gesprochen haben, Frau Professor Mühlhäuser, woher kommen diese Milliardenbeträge im deutschen Gesundheitssystem, wenn doch so viele Ärzte uns auch jetzt im Telefon noch mal gesagt haben, nee, ich verkaufe auch nichts, was nicht unbedingt notwendig ist?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Also wenn man so einen Arzt ist, der viele Patienten hat, viele Patienten durchschleust, die ihre Kassenkarte da in dieses Gerät stecken, dann geht es einem schon mal besser. Wenn man das nicht ist, wenn man weniger Patienten hat, dann muss man vielleicht auch manchmal ganz profan gesprochen ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Das sollte nicht sein. Also ein Arzt sollte nicht deswegen etwas tun, weil es ihm Geld einbringt. Aber die Tatsachen sind andere. Viele Ärzte tun vieles wirklich nur deswegen, weil sie damit Geld verdienen. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, Schaden tut es ja schon nicht. Es nutzt vielleicht auch nicht, aber Schaden tut es ja auch nicht. Aber das ist halt oft nicht so. Es schadet dann doch oft. Auch wenn es eine ganz harmlose Untersuchung ist, wie eine Sonographie zum Beispiel, also ein Ultraschall vom Bauch. Da sagt man, diese Strahlen, die schaden nicht, das ist tatsächlich auch so, aber wenn man da was findet, wenn der Arzt da was findet, dann zieht das ja wieder was nach sich. Eventuell sogar eine Operation. Und diese Operation hat definitiv einen potenziellen Schaden, potenzielle Nebenwirkungen, Komplikationen.
Sie haben es gerade gesagt, hilft es nicht, so schadet es nicht. Aber dann die Situation, ich komme immer bei Ihnen raus, wenn es um solche Themen geht, Frau Dr. Schweizer. Die Situation ist ja dann doch eine vielleicht auch unangenehme. Also der Arzt schlägt mir etwas vor und ja, in bestem Wissen und Gewissen rät er mir zu einer Igelleistung. Jetzt sage ich, das möchte ich nicht. Ah, das ist ja so bei der dritten Idee, die der Mann hat, ja auch unangenehm, dann immer wieder Nein zu sagen.
Also man kann den Tipp geben, also man sollte schon vorsichtig sein, wenn man in eine Praxis kommt und auf dem Zeitschriftentisch schon ganz viele schöne Flyer liegen sieht mit den tollsten Untersuchungen oder manche Ärzte haben wirklich auch schon richtige Aufsteller, wo die reinsortiert sind. Und da sollte man als Patient wirklich immer schon vorsichtig sein. Und vor allen Dingen ist es auch so, man muss ja wirklich ausführlich dazu beraten werden zu dieser Igelleistung und man muss auch einen Behandlungsvertrag unterschreiben. Also ich meine, mir ist es selber schon so gegangen, ich habe auch bei meinen Kindern schon Untersuchungen angeboten bekommen und musste da ganz kritisch sein, bin auch wirklich da auf Unzufriedenheit des Arztes gestoßen. Aber wenn man dann wirklich nachhakt und nachfragt und sagt, man möchte das nicht, dann ist es auch so, dass man es nicht machen muss. Also keiner zwingt einen dazu. Das ist dann schon auch der Patient, der sich überreden lässt. Und man kann auch immer in so einer Situation, die Sie gerade beschrieben haben, sagen, ich möchte gerne nochmal drüber nachdenken. Man muss sich nicht für eine Igelleistung sofort im Praxiszimmer entscheiden. Man kann sagen, ich würde gerne nochmal drüber schlafen und dann geht man und überlegt nochmal in Ruhe, ob man es machen möchte oder nicht. Aber man kann wirklich sagen, die meisten Igelleistungen sind nicht notwendig.
Das Thema der Redezeit ist Abwarten vielleicht die beste Medizin. Und Sie können auch anrufen, uns Ihre Sicht erzählen. Gehen Sie gerne zum Arzt, gehen Sie oft hin und nehmen Sie vielleicht auch Igelleistungen in Anspruch, weil Sie sagen, damit fühle ich mich besser. Auch das ist ja, das sollten wir vielleicht aber noch in einem Satz dazu sagen. Also natürlich darf jeder alles machen, wenn er sich damit besser fühlt.
Ja, ich halte das trotzdem für problematisch, weil in dem Augenblick, wo da Verdachtsbefunde dann festgestellt werden, muss ja trotzdem über die Krankenversicherung dann bezahlt werden. Also alle Folgeuntersuchungen, unnötigen Untersuchungen und Behandlungen werden ja dann über die Versichertengemeinschaft sehr wohl finanziert. Außerdem die Frage, ich fühle mich jetzt beruhigt oder die Aussage, ich fühle mich beruhigt, das ist ja auch immer erst möglich, wenn man vorher sich hat beunruhigen lassen. Ja? Es wird ja Angst gemacht. Die Leute werden ja beunruhigt und in Angst versetzt. Und dann kann man sagen, ja okay, jetzt bin ich beruhigt. Aber die Leute können vorher schon beruhigt sein, bevor sie diese Untersuchung machen, weil die meisten von diesen Krebserkrankungen, die da gesucht werden, sind sehr selten. Ja? Und hinterher ein normaler Befund gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit. Also ich kann vorher schon sehr beruhigt sein und nachher auch nicht hundertprozentig beruhigt sein. Also man sollte sich das genau überlegen und fragen, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass ich diese Erkrankung habe, bevor sie diese Untersuchung jetzt machen? Und wenn ich einen positiven Befund habe, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass ich diese Erkrankung habe? Also wenn Sie zum Beispiel einen positiven Mammographiebefund haben bei der Brustkrebsuntersuchung, sind es ja nur etwa höchstens 10% von denen, die einen positiven Befund haben, die wirklich dann Brustkrebs haben. Auch ein positiver Befund bedeutet nicht, dass ich diese Krankheit habe. Oder ein negativer Befund, das ist ein normaler Befund, bedeutet nicht, dass ich nicht trotzdem im nächsten Jahr eine Brustkrebsdiagnose bekomme. Also diese Beruhigung ist, die Beunruhigung ist eigentlich das, was mich beunruhigt.
Wir sprechen in dieser Redezeit über Vorsorgestress und Arzttermine und wir fragen auch, ist Abwarten vielleicht in vielen Fällen sogar die beste Medizin? Sie können noch anrufen 08000 44 1777 und jetzt haben wir Christian Plass in der Leitung. Sie mussten ein bisschen warten. Schön, dass Sie das getan haben. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer, guten Abend in die Runde. Ich habe ganz interessiert zugehört, weil sich viele Fragen im Laufe der Sendung ja schon klären, auch gerade das mit der IG-Leistung. Und ich bin aber ein wirklich kompromissloser Freund von Arztbesuchen. Ich gehe gern zum Arzt, egal was es ist, weil, ich will das klar sagen, nichts ist wertvoller als die Wahrheit. Und die Wahrheit über seinen eigenen Körper zu erfahren, über den Zustand, den wirklichen Ist-Zustand, gnadenlos, ohne Rücksicht auf die Psyche, auf was das Wertebefinden und so weiter. Die Wahrheit zu wissen über sich ist, glaube ich, das Wertvollste. Wenn man das nicht selber merkt, dass man sich wohlfühlt, unwohl fühlt, dann kann einem ein Arzt sagen, pass auf, da und da stimmen irgendwelche Blutwerte nicht. Hier und da hast du ein Loch in der Hüfte oder Abrieb in der Hüfte zum Beispiel. Und das zu wissen, ist, glaube ich, was sehr, sehr Wertvolles. Deshalb, wenn eine Untersuchung gemacht wird und da kommt was Böses bei raus, dann ist das so. Die Untersuchung ist nicht böse. Nicht der Arzt als Überbringer der Nachricht ist böse, sondern möglicherweise, ja,
ihr eigener Körper.
Die Wahrheit ist nicht böse.
Mm. So. Ja, aber die Frage ist, ob es die Wahrheit ist, ja?
ob das ist
was,
immer die Frage.
Was der Doktor da findet.
Jetzt komme ich zu meiner Frage. Ist es, wenn man jahrelang in der Behandlung bei, sagen wir, einem Zahnarzt ist und man ist zufrieden, macht seine Vorsorgeuntersuchung, alle halbe Jahre geht man hin, sind da Löcher, Abrieb, ist da irgendwas lose, muss eine Plombe erneuert werden und so weiter. Aber wenn man dann einen zweiten Expertenrat einholt über die zum Beispiel durchgeführten Behandlungen, ich sage mir immer, zwei Köpfe denken und sehen mehr, also vier Augen sehen mehr als zwei. Ich halte das für durchaus angebracht, wenn man mal zu einem zweiten Arzt geht, der seinen Befund dann macht.
Haben Sie es mal gemacht, Herr Plaas? Waren Sie mal beim anderen Zahnarzt?
Ich war beim anderen Zahnarzt. Das erste lag die IG-Leistung auf dem Tisch und zwar das Angebot, angstfrei mit Lachgas betäubt zu werden.
Mhm. Haben Sie es gemacht?
Selbstverständlich nicht. Der Arzt, der hatte einen Kostenvoranschlag von 8.000 Euro gemacht.
Oh, da braucht man mehr als Lachgas, um sowas zu überstehen.
Ich habe bei meinem Hausarzt, bei meinem Hauszahnarzt, null bezahlt.
Mhm. Herr Plaas, aber Sie haben mir eine ganz konkrete Frage gestellt, die ich gerne an unsere Experten weitergeben möchte. Vielen Dank für Ihren Anruf schon mal. Also eine Zweitmeinung einholen, Herr Schweizer, ja, oder kommt da noch mehr zutage?
Ich würde dem Sprichwort vier Augen sehen mehr als zwei, das Sprichwort wer sucht, der findet, entgegenhalten. Das ist das Problem. Also zwei Augen, also ein Arzt findet oft schon etwas, ein zweiter Arzt, ein dritter Arzt, der noch hinzugezogen wird, findet vielleicht noch mehr. Und nicht immer ist das, was gefunden wird, auch etwas, das krankhaft ist. Mhm. Also das Beispiel Prostatakrebs zum Beispiel. Da muss man auch wirklich über das Wort Wahrheit mal einmal sprechen. Natürlich ist es wahr, wenn der Arzt durch einen Test einen Prostatakrebs tatsächlich findet, wenn er wirklich einen gefunden hat. Aber die Frage ist, hätte dieser Prostatakrebs, über den der Patient dann Bescheid weiß und der sehr große Folgen nach sich zieht, hätte dieser Prostatakrebs diesem Patienten überhaupt jemals geschadet? Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, nicht immer, vielleicht sogar wahrscheinlich sogar eher nicht. Denn auch bei Menschen, wenn man die Leichen autopsiert von älteren Männern, dann findet man bei sehr, sehr vielen tatsächlich einen Prostatakrebs. Aber diese Menschen sind nicht an ihrem Krebs, an ihrem Prostatakrebs gestorben, sondern mit ihrem Prostatakrebs. Sie haben davon nichts gemerkt.
Es war nicht die Todesursache.
Es war nicht die Todesursache, ganz genau. Aber wenn man den erstmal gefunden hat, diesen Krebs, gerade beim Prostatakrebs gibt es eben Formen, die sehr, sehr langsam wachsen und niemals Probleme machen würden im Leben. Aber die Wahrheit ist dann tatsächlich, da ist ein Prostatakrebs, was machen wir jetzt damit? Und diese Operationen, die dann folgen, die haben wirklich sehr, sehr einschneidende Konsequenzen für die Patienten.
Weil man dann aber ja auch in einen Handlungsbedarf kommt. Also wenn man dann erst einmal eine Diagnose gestellt bekommt, dann zu sagen, ja, macht ja nichts, tun wir so, als gäbe es nicht. Das findet ja, glaube ich, auch in der Psyche der Menschen eines Menschen
nicht
statt.
Dann muss ja was gemacht werden, das ist ja logisch. Deswegen muss man sich vorher überlegen, ob man überhaupt suchen lässt. Also wer sucht, der findet. Ärzte finden immer was.
Frau Professor Mühlhäuser, Sie sind ja, auch...
Ich wollte noch mal kurz was zu der zweiten Meinung noch was ergänzen. Ich meine, es heißt ja jetzt Zweitmeinung.
Und daran kann man schon sehen, dass es oft um Meinungen geht. Auch wenn ich zwei Meinungen habe, kann es immer noch sein, dass es nicht das Richtige ist. Ja? Also ich will eigentlich eine wissenschaftsbasierte Diagnosestellung haben und eine wissenschaftsbasierte Vorschläge für Behandlungsoptionen. Das möchte ich haben. Meinungen interessieren eigentlich nicht. Und das ist aber das Problem, vor dem die Patienten jetzt stehen. Na, selbstverständlich bei so eingreifenden Operationen oder am Knie oder was auch immer, Hüfte oder auch diese Zahnsachen, dann will ich nochmal sicher gehen, ob das überhaupt stimmt, was der Arzt hier an Diagnose gestellt hat. Und bei den größeren Operationen ist es ja inzwischen auch so, dass manche Krankenkassen oder die Krankenkassen auch ganz offiziell eine Zweitbegutachtung ermöglichen. Aber das Entscheidende wäre ja, dass ich wissenschaftsbasiert erfahre, was es ist und welche Möglichkeiten ich habe. Und das ist das, denke ich, was die Patienten eben zunehmend einfordern müssen.
Jetzt haben wir noch zwei Herren in der Leitung und beide sollen noch zu Wort kommen. Zum einen Friedrich Bücking aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Da habe ich gerade das schöne Stichwort bekommen, Prostatakrebs, von einem Ihrer Gäste im Studio. Und ich wollte eine Lanze brechen für Früherkennung und auch mit Einschränkungen für IGEL-Leistung, ganz besonders hinsichtlich des Prostatakrebses. Ich habe also 2006 erstmals, und ich muss sagen, da war ich 59, das war eigentlich schon ziemlich spät, ich würde jedem ab 40 raten, regelmäßig seinen PSA untersuchen zu lassen und den Verlauf im Auge zu behalten, um eventuell dann per Stanzbiopsie festzustellen, ob da ein Prostatakrebs ist, wenn sich dieser Verlauf ständig erhöht und wenn mit der Stanzbiopsie nichts festgestellt wird, weil die den vermutlichen Krebs nicht erreicht, dann gibt es immer noch das MRT, mit dem man weiter untersuchen kann und dann eine erneute Stanzbiopsie gezielter machen kann. Und ich war jedenfalls ganz froh, als ich meine Diagnose hatte, denn ich gehe davon aus, Krebs bekommt früher oder später jeder und Prostatakrebs ist etwas weit verbreitetes, was sich aber relativ gut kontrollieren lässt.
Vielen Dank für Ihren Anruf, auch dass Sie eine Lanze dafür gebrochen haben. Natürlich, das darf jeder handhaben. Bei Herrn Bücking war es gut offensichtlich, dass es diagnostiziert wurde. Auch das haben wir ja schon gesagt. Wir wollen ja auch auf keinen Fall abraten, Menschen zum Arzt zu gehen, gerade auch wenn es da noch ein akutes Problem gibt. Einen Hörer möchte ich aber noch dran nehmen, nämlich Herrn Martens aus Lübeck. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ganz kurz, haben Sie noch Zeit, aber ich wollte Sie jetzt auch nicht einfach ungehört in den Abend schicken.
Das ist sehr lieb, vielen Dank von Ihnen. Ich möchte gerne das Stichwort Meinung und Fakten letztendlich. Also ich hatte selber eine Krebserkrankung und habe eben Meinung erhalten von einem Krankenhaus, auch eine Chemotherapie zu machen und so weiter. Das war ein punktueller Tumor, der entfernt wurde. Und ich habe letztendlich Fakten erhalten von vertrauten Ärzten. Also ich habe wirklich in meinem Freundeskreis geschaut, okay, wer hat Ahnung davon, wer ist medizinisch versiert? Und habe letztendlich dort einen sehr guten Hinweis bekommen, was man machen kann, wie man auch letztendlich Kontrolle über den Krebs haben kann, ohne letztendlich eine Chemo zu haben, weil es eben, wie gesagt, nur ein Tumor war, der eben auch noch nicht gestreut hatte. Also da war ich sehr glücklich. Jetzt ist es allerdings viel spannender, finde ich tatsächlich, das Thema. Meine Frau ist aktuell schwanger und wir sind gerade dabei auf der Suche nach einem passenden Krankenhaus für uns oder nach einem Geburtsort vielmehr fürs Kind. Und da bin ich doch sehr erschrocken, wie sehr tatsächlich auch das Natürlichste auf der Welt, die Geburt, sehr mit Ängsten belegt wird, auch schon bei den Kreißsaalführungen. Und was man tatsächlich auch, dass relativ schnell doch das Thema eine PDA zu bekommen, gleich angesprochen wird und dass es doch sehr natürlich ist, dass eben doch medizinisch eingegriffen wird.
Also eine Anästhesie, wir müssen heute ein bisschen übersetzen noch in dieser Sendung, glaube ich. Ja, genau.
Genau. Und da ist es eben doch tatsächlich erschreckend, dass man eben nicht sofort, glaube ich, alles glauben sollte, was einem gesagt wird.
Aber also Sie sind schon an dem Punkt, Herr Martens. Ja, genau. Aber Sie sind, ich glaube, Sie machen schon alles richtig.
Wir haben
Glaube ich auch nicht. Ja.
Wir haben... Ganz kurz, wir,
Entschuldigung.
Erst Herr Martens, dann Frau Mühlhäuser.
Ein Tipp für die schwangere Gattin. Wir beschäftigen uns ja an der Universität Hamburg mit der Frage, wie man wissenschaftliche Daten so kommunizieren kann, dass die Menschen es verstehen können. Wir haben gerade zu diesem Thema natürliche Geburt, wie Kinder auf die Welt kommen, eine sehr schöne wissenschaftsbasierte Broschüre verfasst, die über unsere Internetseite und auch über die Techniker Krankenkasse auf der Internetseite zu finden ist.
Herr Martens, die schicken wir Ihnen zu oder Sie besorgen sich die noch selber, genau. Erstmal jetzt alles Gute für Sie und Ihre Frau, genau.
Genau, und auch alle anderen, die gerade an diesem Punkt sind, doch nochmal die Augen aufzumachen und kritisch drauf zu blicken, wirklich, weil es viele Möglichkeiten gibt.
Was für ein schönes Schlusswort, Herr Martens. Und das gilt auch tatsächlich nicht nur für schwangere Frauen, sondern das gilt, glaube ich, tatsächlich für uns alle als Patienten oder eben auch als Nicht-Patienten. Denn das Thema unserer Redezeit heute war Vorsorge, Stress und Arzttermine. Ist Abwarten vielleicht die beste Medizin? Und ich glaube, da waren heute einige Sachen dabei, die Sie vielleicht genauso überrascht haben wie mich. Ich möchte unseren Gästen danken. Zum einen Frau Professor Ingrid Mühlhauser. Sie ist Internistin und Gesundheitswissenschaftlerin, Hochschullehrerin am Institut für Pharmazie der Uni Hamburg. Danke auch an die beiden Autoren Jan Schweizer und Dr. Ragnhild Schweizer. Sie sind Medizinjournalisten und haben das lesenswerte Buch geschrieben. Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten oft die beste Medizin ist. Und es gibt nicht nur viele Fälle darin, sondern auch eine gute Liste, wie man vielleicht beim nächsten Arztbesuch auch mal ein paar Gegenfragen stellt. So, ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie gesund. Bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.